Und da hören wir die Verse 1 bis 3 und 9 bis 21. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch: Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt: Es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
Bitte nehmt Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben uns die letzten zwei Sonntage mit dem ersten und mit dem zweiten Vers beschäftigt. Der erste Vers hat deutlich gemacht, dass Römer 12 eine Antwort auf Gottes Liebe ist. Und dass es, wenn man so mit Gottes Liebe erfüllt und durchdrungen ist, gar keine andere Reaktion ermöglicht, als diese ganzen Ansagen des Paulus umzusetzen, weil Gott einem so erquickt hat. Im zweiten Vers haben wir letzte Woche nachgedacht, dass wir uns nicht von dieser Welt prägen lassen sollen, sondern dass wir diese Welt mit Gottes Liebe prägen sollen, dass wir mit Gottes Ansage diese Welt zu einem besseren Ort machen sollen. Das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes und wenn Jesus das Wollen und das Vollbringen in uns schenkt. Heute mache ich ab Vers 3 weiter und habe einen richtigen Blumenstrauß mitgebracht. Einen Potpourri an Punkten. Man könnte ja über jede dieser 29 Ansagen in diesen Versen eine eigene Predigt machen. Ich knall heute einfach ein Feuerwerk raus und ich hoffe sehr, dass irgendwas für dich dabei ist, dass du dir merkst und sagst, da halte ich mich fest, das setze ich um, das kriege ich hin, da bitte ich Gott, dass er mir hilft, dass ich das ab heute Nachmittag lebe. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Bitte mal die nächste Folie ranzuwerfen, da heißt es im Vers 3, überschätzt euch nicht. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Also ihr Lieben, hier geht es nicht um die anderen, ja? Hier geht es um dich. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Ich könnte ganz grob fragen, hast du einen Plan? Hast du einen Plan, wie die Politik gehen könnte? Hast du einen Plan, wie im Gazastreifen Frieden reinkommt und auch vom Gazastreifen Frieden ausgeht? Hast du einen Plan, wie dein eigenes Leben gut sortiert, mit Sinn erfüllt, bis zum Ruhestand gestaltet wird? Also ich sag dir was, wenn du was verstehst vom Leben, dann ist das Gnade. Es gibt viele Menschen, die maßen sich an, einen Plan zu haben, eine Idee zu haben, was loszutreten. Das ist schwierig. Ich werde mit laufendem Alter demütiger, weil ich merke, dass manche Lebensansätze und manche Erziehungspraktiken und manche Ideen, die ich losgelegt habe, sich im Rückblick als jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht das Optimale oder Maximale ergeben. Ich merke, da ist immer jemand besser. Da geht's immer noch besser. Da geht's immer noch geistlicher, frömmer, mit mehr Gottvertrauen. Überschätze dich nicht, sagt Paulus. Kannst du das an dir wirken lassen? Kannst du das hören? Wenn jemand anders es anders macht, als du es machen würdest, ist das nur anders. Das heißt nicht, dass es schlechter sein muss. Achte dich selber nicht für besser. Tun wir das nicht manchmal als Christen? Tun wir das nicht manchmal als Versöhnungskirchgemeinde Christen? Tun wir das nicht manchmal im Kirchgemeindebund Plauen? Wir sind besser, wir singen Anbetungslieder, wir sind besser, da können einige das Sprachengebet, wir sind besser, bei uns kommen mehr Leute zum Gottesdienst. Überschätzt euch nicht, sagt Paulus, das kann sich alles ändern und das ist nicht sicher. Und es gibt auch für Kirchgemeinden immer wieder eine Winterzeit, wo es mal nicht so bergauf geht. Wo es mal ein bisschen schütter ist, wo Ruhe einkehrt, wo sich der Frost und das kalte Wetter über eine Gemeinde oder über das persönliche Christsein legt, dass man sich zurückziehen muss. Ja, da fehlen uns als Kirchgemeinde 3 Mitarbeiter, die wir gerne anstellen würden, aber die es gerade nicht gibt. Und wir können uns nur mit dem zufrieden geben, was wir haben, die Kraft, die wir haben, was eben ist. Wir würden ja gern. Es geht aber nicht. Überschätzt euch nicht, sagt Paulus. Alles ist an Gottes Segen gelegen. Also, Paulus meint, ein bescheidener Lebensstil und eine bescheidene Glaubenspraxis macht uns, glaube ich, auch in dieser Welt als Christen attraktiver. Es baut Grenzen ab und schafft Kommunikation. Das heißt für dich aber auch, vergleiche dich nicht. Gott gibt eben mal unterschiedlich. In dem Gleichnis, wo Jesus von den Talenten spricht, wird das ja deutlich. Das ist Gottes Idee, dass der eine ein, der andere zwei und der dritte fünf Talente hat. Dagegen kannst du dich wehren, da kannst du dich aufregen, aber es ist nun mal so. Interessant, wenn wir die Bibel studieren, oft sucht sich Gott Unbedeutende, Ungebildete, einfache Menschen, um seinen Plan voranzubringen. Es lohnt sich, auch mal so eine Stille, eine persönliche Zeit mit Gott damit zu verbringen, dass man die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen aufschreibt und mal darüber mit Gott ins Gespräch kommt. Gott, hier sehe ich, das kann ich gut. Wie kann ich es fördern oder in meiner Gemeinde in dieser Welt einbringen? Gott, hier sehe ich, das macht mir keine Freude, das gelingt mir nicht wirklich, das kann ich nicht. Dass man Frieden mit der Realität schließt. Überschätze dich nicht, sondern bleib ehrlich und bescheiden im Urteil über dich selbst. Die nächste Folie, Vers 12. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Tja, ich weiß ja nicht, wie dein Alltag aussieht. Das ist doch so, oder was? Die Tage sind voll, das Gebet fällt oft hinten runter, die Konzentration ist klein und wenn wir die Hände falten, dann gehen unsere Gedanken schon spazieren und wir können gar nicht konzentriert so mit Gott reden, weil wir einfach gar nicht da sind. Ich möchte etwas den Druck rausnehmen. Schon Gott zugewandt sein ist ja Gebet. Schon an Gott denken am Tag, mitten im Einkaufsbummel, mitten bei dem Erledigen von irgendwelchen Büros oder Kanzleien oder Anträgen, kann man mit Gott unterwegs sein. Vielleicht sind ja gerade die kleinen Zeiten, wenn man im Elsterpark an der Kasse steht und kein WLAN kriegt oder keine mobilen Daten hat, dass man das Smartphone einfach stecken lässt und betet. Die 3 Minuten, bis man selber dran ist. Vielleicht ist die Wartezimmerzeit cool, die ersten 5 Minuten das Smartphone stecken zu lassen und einfach mal zu beten, denn hier ist mir geschenkte Zeit. Vielleicht ist ja auch der Moment an der Straßenbahnhaltestelle ein guter Moment, mal 2 Minuten die Augen zu schließen und das Gott zu sagen, was einem gerade bewegt. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Mir hilft Lobpreis und Anbetung, wenn ich anfange zu beten. Und da brauche ich keine Musik, keine CD, keinen Streamingdienst, sondern ich sage Jesus einfach, was er mir bedeutet. Ich bedanke mich für seinen Weg ans Kreuz. Ich danke, dass Gott mich liebt und dass ich weiß, dass ich bei ihm geborgen bin. Und ich merke, wenn ich ihn lobe und anbete zu Beginn meiner Gebetszeiten, dass sich eine Tür öffnet und mein Herz ankommt und mir Jesus näher rückt. Sicher, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, lebt von guten Traditionen, die wir in Disziplin auch in unseren Alltag einbauen. Ich glaube, das wissen wir alle. Es ist wertvoll, sonntags einen Gottesdienst zu besuchen und nicht daran zu rütteln oder zu feilen, weil da hat man eine gesetzte Zeit, mit Gott im Gebet zu sein. Es ist gut, morgens, wenn eigentlich die Kinder durcheinander bringen, seine Zeit mit Gott zu haben. Und wenn es 10 Minuten sind, dass man sie hält und dass man darauf achtet und wenn sie mal nicht geklappt haben, dann den nächsten Tag wieder versucht. Es ist gut, die stille Tage pro Jahr einzuplanen, die einen immer wieder erden und runterholen, wenn man sich in der Hektik im Hamsterrad davongedreht hat. Solche Traditionen, die man einplant und fest in seinem Leben lebt, helfen, immer wieder zurückzufinden, Gott anzubeten. Die nächste Folie, Vers 13. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Vor 10 Tagen hatten wir Ricardo Corban von Open Doors in unseren Konfirmandenstunden und in der Jungen Gemeinde. Er wird auch im März bei uns im Gottesdienst sein. Das könnt ihr im Gemeindebrief nachlesen. Er hat erzählt und uns gefragt, was ist euch euer Glaube wert? Ja, da hat er so eine Briefmarke vorne rangeworfen. Da würden die Konfirmanden 50 Cent auf dem Jahrmarkt ausgeben. Aber die Briefmarke war über 1 Million Dollar wert. Ja, und dann hat er so eine schöne Armbanduhr drum gehabt, wo die Konfirmanden auch kein Geld ausgeben würden. Aber er sagt, die hat mir mein Großvater 3 Tage vor seinem Tod geschenkt. Die Uhr ist nach außen hin nichts wert, aber mir ist sie wertvoll, weil sie mich mit meinem Großvater verbindet, der mich geprägt hat, auch im Glauben. Und ich trage sie nicht jeden Tag. Aber wenn ich die Uhr trage, dann verbindet sie mich mit meiner Geschichte. Was ist dir der Glaube an Jesus Christus wert? Viele wissen in den Schulklassen gar nicht, wer zum Konfirmandenunterricht geht oder überhaupt Christ ist, weil die Konfirmanden sich nicht trauen, das laut zu sagen. Dieser Stress und diese Anfragen, das belächelt werden, ist es ihnen nicht wert. Als ich Lokschlosser war und in der Abteilung Turbolader-Werkstatt war, gab es auch einen, der mit mir zusammen am Turbolader gearbeitet hat. Und er hat mir erklärt, dass er katholischer Christ ist und immer mal einen Gottesdienst besucht, seine Frau zum Kirchenchor fährt und wieder abholt. Aber ich soll es niemandem sagen in der Abteilung. Was ist uns unser Glaube wert? 280 Millionen Christen stecken Nachteile ein auf dieser Welt, um ihres Glaubens an Jesus willen. In 78 Ländern dieser Welt werden Christen nicht nur ein bisschen geärgert, sondern stark benachteiligt. Und seit Corona hat die Verfolgung zugenommen, weil die Überwachung zugenommen hat. Und in vielen Ländern viel mehr Möglichkeiten sind, Leute über ihr Smartphone oder über Kameras auf der Straße zu verfolgen, wohin sie gehen, was Kirchen machen, wer glaubt, welche Apps er sich runterlädt. Demgegenüber steht aber auch, dass in China in den letzten 60 Jahren, ich kann die Zahl nicht prüfen, aber die wurde uns da präsentiert, in den letzten 60 Jahren das Christentum von 1 Million auf 100 Millionen gewachsen ist. In den letzten 60 Jahren, wo in Deutschland das Christentum immer weniger wird, deutlich weniger wird, ist es in China um das 100-fache gewachsen. Manchmal ist nämlich Druck und Benachteiligung, wenn einem der Glaube auch etwas wert sein darf, wenn man dafür auch Repressalien oder Benachteiligungen einsteckt, bekommt der Glaube Kraft. Seit wann werden Christen verfolgt? Seit 2000 Jahren. Und dass wir in Deutschland gerade keine Probleme haben wie noch zu DDR-Zeiten als Christen, da haben wir eine goldene Zeitalter erreicht, dass wir gerade leben dürfen. Und Jesus hat es in seiner Bergpredigt und in seinen Endzeitreden ja so ausgedrückt, wenn ihr verfolgt werdet, sei euch das eine Freude. Also, lasst uns dankbar sein, dass wir hier so froh und frei unseren Glauben leben dürfen. Lasst uns die Chancen nutzen in unserem Land, dass wir offen und ehrlich zu einem Glaubenskurs einladen und in unserer Gesellschaft von Jesus erzählen dürfen. Lasst uns als Geschwister zusammenstehen und die Christen nicht vergessen auf dieser Welt, denen es viel kostet, eine Bibel zu besitzen, einen Gottesdienst zu besuchen, im Hauskreis miteinander zu beten. Die nächste Folie. Vers 15, Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Können wir das? Tränen aushalten? Wir hätten es gerne schnell weggebetet und wir hätten gerne die schnelle Heilung. Aber Karfreitag? In meiner Verwandtschaft ist auch vor wenigen Wochen eine schwere Krebsdiagnose gestellt worden bei einem Mitglied, der jünger ist als ich. Und das hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht. Krieg, Verfolgung, Naturkatastrophen? Können wir das Leid aushalten, wenn es Gott nicht wegnimmt? Wir Christen haben einen Werkzeugkasten, den wir dann gerne auspacken. Aber in diesem Werkzeugkasten ist meistens nur ein einziges Werkzeug drin, das Jesus Christus heißt. Und wenn wir gebetet haben und die Menschen, die Leidenden, auf Jesus hingewiesen haben, dann sind wir schnell am Ende mit den Möglichkeiten, wie wir einander unterstützen. Aber gibt es nicht für uns Christen auch in unserem Werkzeugkasten noch mehr? Dass wir bei Jesus Vergebung, Hilfe und Heilung bitten, aber dass wir einander auch Liebe teilen? Dass wir vielleicht uns Zeit schenken mit Aushalten und mit Weinen? Dass wir füreinander beten, uns im Gebet tragen? Dass wir die Gastfreundschaft leben, dass niemand alleine ist mit seinen Sorgen und mit seinen Problemen? Ich glaube, da können wir Christen oft noch mehr auspacken, als was wir bis jetzt leben, um einander zu begleiten, einander beizustehen und auch in den schwierigen Momenten des Lebens zu unterstützen, dass wir füreinander da sind mit dem, was uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Der Vers hat aber auch eine zweite Hälfte. Ich bitte die nächste Folie. Was vermisse ich manchmal? Ich vermisse diese erste Zeile in unseren Kirchen und Gemeinden. Ich erinnere an das erste Wunder, das Jesus getan hat. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 2, das erste Wunder, da hat Jesus eine unverhältnismäßig große Menge Wasser in Wein verwandelt, damit eine Hochzeit so richtig abgeht. Und ich vermisse in unseren Kirchen und Gemeinden, die wir so schwere Themen wie Tod und Vergebung und Sünde und Schuld behandeln und immer alles so ein bisschen gedrückt dasitzen, ich vermisse die Partys und die Freude, das Tanzen und das Fröhlichsein. Wir haben doch in dieser verrückten Welt, in der wir keinen Bestand haben und kein ewiges Leben finden, die Zusage Gottes, dass wir nicht alleine sind, dass er unsere Fehler wieder gut machen kann, dass er uns ein ewiges Leben bereithält, dass dein Name schon im Himmel geschrieben ist, dass du geliebt und von Gott gewollt bist und dass eine Wohnung für dich bereitsteht in der zukünftigen Himmelswelt. Leute, wo ist da unsere Freude? Wo ist das Glück, das wir dann miteinander teilen? Dann können wir doch die einen oder anderen Probleme dieser Welt weglächeln, denn wir wissen uns doch gehalten und gerufen und haben eine ewige Hoffnung. Die nächste Folie, Vers 16. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Hier wiederholt Paulus nochmal, was er in dem dritten Vers vielleicht schon angedeutet hat. Tja, wenn er ja sagt, strebt nicht hoch hinaus, dann frage ich, wer übernimmt denn dann die großen Aufgaben? Wenn wir nicht hoch hinausstreben sollen, wer übernimmt denn dann die Gesamtverantwortung? Wer ist denn dann der Kopf? Wer macht denn das, was nur wenige wollen? Das braucht es ja auch. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer im Kleinen treu ist, den kann Gott auch Großes anvertrauen. Vielleicht trainieren wir unsere Entwicklung lieber in den kleinen Dingen, dass wir dann Fertigkeiten und eine gesunde Selbstwahrnehmung spüren, dass uns dann auch Verantwortung auferlegt werden kann. Ich glaube, Paulus meint mit diesem Vers auch, definiere dich nicht über deine Aufgaben. Definiere dich nicht bloß über Arbeit, deine Leistung. Du bist mehr als dein Dienst und das, was du täglich tust. Egal, ob das hoch oder niedrig ist, egal, ob dein Job gut bezahlt wird oder du den Mindestlohn empfängst, dein Job, dein Beruf ist ein Dienst an und für andere. Und Gott hat dich dahin gesetzt und du sollst ihn für Gott gut machen. Und du bist wertvoll, ob mit einem kleinen Job oder mit einem gut dotierten Job mit mehr Verantwortung. Es ist Gottes Aufgabe für dich an und in dieser Welt. Ich bringe zum Beispiel den Job Elternsein ins Spiel. Für viele in unserer Gesellschaft ist das Wort Elternsein hinten runtergerutscht. Es kommen viel zu wenig Kinder zur Welt. Elternsein wird in unserer Gesellschaft als Last angesehen. Die Kinder kommen immer später zur Welt. Irgendwie verzichten auch immer mehr auf Kinder. Elternsein ist eine wichtige Aufgabe, weil man den Glauben und das Leben weitergeben kann in die nächste Generation. Elternsein ist eine wegdiskutierbare Aufgabe, wo Gott uns an seiner Schöpfung beteiligt, weil er das ja an unsere Hände legt und segnet, dass wir seine Kinder zur Welt bringen dürfen, dass wir sie prägen und erziehen können. Elternsein sollte eine Priorität in unserem Leben haben. Gut, da kommt nicht viel Kohle rum, da fließt ganz schön viel Kohle weg. Aber es ist ein Segen für diese Welt, ein Segen für die Gesellschaft, ein Segen für das Reich Gottes, wenn du deinen Kindern und Enkeln Liebe, Zuwendung und Glauben schenkst. Streb nicht hoch hinaus, sondern seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Lebt das. Vers 19. Liebe Freunde, steht da, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Spring mal die Ehe oder andere Beziehungen an den Start. Wenn man anfängt, in seiner Paarbeziehung Selbstrechtfertigung an den Tag zu legen, wenn man sich immer selbst rechtfertigt, meine Frau weiß, wovon ich spreche, weil sie unter mir manchmal leidet, schafft das nämlich Distanz. Selbstrechtfertigung schafft Distanz und verhindert ein Miteinander. Wenn ich mir selbst Recht verschaffe und immer nur auf das poche, was mich angeht, warum ich das Recht habe, wenn ich rhetorisch meinem Partner noch so überlegen bin, schafft das Distanz und keine Heilung. Selbstrechtfertigung heißt, ich spreche mir selber Recht zu. Ich wiederhole mich. Paulus hat wenige Sätze vorher gesagt, überschätze dich nicht. Selbstrechtfertigung verhindert Korrektur. Ich bin dann nicht mehr beweglich. Ich bin dann gar nicht mehr kritikfähig. Ich kann mich dann gar nicht mehr anpassen. Ich bleibe bei mir und verhindere Beziehung mit jemandem anderen. Reinhold Rute hat mir mal mitgegeben, der Altvater der biblisch-therapeutischen Seelsorge, wie man gut mit Kritik umgeht. 3 Punkte, vielleicht könnt ihr euch die merken. Der erste, wenn dich jemand kritisiert und runderneuert, dann sage ihm, danke, dass du mir das gesagt hast. Das ist die angemessene Reaktion. Keine Rechtfertigung, keine Verteidigung. Keine Selbstdarstellung, einfach danke, dass du mir das gesagt hast. So nimmst du jeden Krieg, jeder Spannung, den Wind aus dem Segel und du verfällst nicht, dass du dir selber Recht verschaffst. Der andere konnte sich erstmal entleeren und dir alles sagen, was ihn bewegt. Der zweite Gedanke, sag ihm, ich werde darüber nachdenken. So nimmst du seine Kritik erstmal an. Aber reagierst nicht sofort und überhitzt. Du sagst nicht, du hast recht mit deiner Kritik, sondern du denkst mal darüber nach, ob das nur eine Einzelmeinung oder ob sie gerechtfertigt ist. Und als drittes sagt Reinhold Rute, nimm das Fünkchen Wahrheit ernst. In jeder Kritik, und sei sie noch so grob fahrlässig, steckt immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Und das kannst du dir ruhig zu Herzen nehmen, auch wenn du es niemandem sagst. Lass es in dir etwas bewirken zum Guten. Lass dich auch mal hinterfragen und lerne dazu. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich werde darüber nachdenken und nimm das Fünkchen Wahrheit ernst. Mein letzter Vers für heute, dann seid ihr entlassen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Was für eine schöne Zusammenfassung für das Kapitel 12. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wisst ihr, man kann in vielen Religionen nachsuchen. Man findet kaum einen vergleichbaren Vers. Uns Christen ist das an die Herz gelegt, nicht mit Waffen loszuziehen und Ungläubige zu massakrieren, sondern das Böse mit Gutem zu besiegen. Anders, so wie Jesus mit Liebe und Vergebung reagiert hat. Eben ganz anders. Das ist meine Ansage an uns Christen. Und ich finde das eine sehr wichtige Ansage. Klappt das bei dir? Du kannst das bei dir auf Arbeit morgen schon gut testen. Du kannst das in der WhatsApp-Chat-Gruppe gut testen. Du kannst das mit deinem Partner heute Nachmittag schon testen. Besiege das Böse durch das Gute. Ich weiß, ihr Lieben, da müssen wir hineinwachsen, da dürfen wir uns entwickeln. Und wie? Meine Predigtreihe. Glaube den Indikativen, die du nicht verändern kannst, auch mit deinem Fehlverhalten nicht. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott gewollt. Jesus hat für dich den Weg in Gottes Herrlichkeit freigemacht. Er hat dich mit Gott versöhnt. Da kannst du nichts dran ändern und wackeln. Das musst du dir nicht verdienen. Das ist gesetzt. Und wenn du das erkannt hast in deinem Herzen, dann kannst du dankbar so leben, wie das Jesus gedacht hat. Suche die Stille, Zeit mit Gott, um seine Wahrheiten aufzunehmen. Und lass dich nicht von dieser Welt so prägen, sondern präge lieber diese Welt mit der Liebe Gottes und der Vergebung, mit dem Guten, was Jesus vorgelebt hat. Vertraue vielmehr Gott und seinen Zusagen, der Bibel, und folge Jesus nach. Lebe das, ohne dich dafür zu schämen. Lass es dir etwas kosten. Das wäre was, wenn wir unser Umfeld mit der Liebe Gottes prägen. Bist du dabei? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.